Ich war jetzt etwas länger als vereinbart, aber wir haben natürlich trotzdem noch Zeit für das Gespräch, für die Diskussion.
Sie haben die Grenze überschritten.
Ich habe die Grenze überschritten, ja. Aber es ist ein Verlockend, nicht? Grenzen zu überschreiten.
Also kann man Grenzen auch dazu benutzen, um Attraktivität für das, was dahinter liegt, zu erhöhen?
Ich glaube, es ist eine ganz wesentliche Funktion von Grenzen. Es ist eine wesentliche Funktion von Grenzen, je stärker eine Grenze definiert ist, je stärker sie auch in einem sehr materiellen Sinn bewacht ist, umso größer ist natürlich die Attraktivität. Umso größer ist auch sozusagen der Wunsch, mal zu sehen, was hinter der Grenze ist. Ja? Das heißt also, Grenzen sind natürlich auch immer Signale, vor allem dann, wenn Grenzen gleichsam diese abschreckende Funktion haben, sind Signale, da hat jemand etwas, das er eingrenzt, dass er verteidigt, dass er nicht hergeben will, dass ihm wichtig ist. Schauen wir doch einmal, was da so wichtig daran ist. Ja? Und wir alle wissen, dass Attraktivitäten, sowohl jetzt in einem wirklich physischen Sinne, umgekehrt selbst wiederum schon so etwas wie eine imaginäre Grenze darstellen. Also was besonders attraktiv ist, da glauben wir auch nicht, dass wir da sozusagen beliebigen und freien Zugriff darauf haben. Das ist das, was man sozusagen diese Aura nennen kann, was ja auch eine Art von Grenze ist, die, wo man auf Distanz gehalten wird. Ja. Denken Sie etwa an die Art und Weise, ist ein Begriff, den Walter Benjamin geprägt hat, an die Art und Weise, wie Kunstwerke eine Aura um sich haben. Ja. Sie sind besonders schön. Sie sind besonders wertvoll. Sie gelten als sagen, besonders oder in hohem Maße Inkarnationen menschlicher Kreativität. Ja, sie sind nicht banal. Und weil sie nicht banal sind, haben sie eine Aura, die es uns verwehrt, sie so zu behandeln wie Alltagsgegenstände. Das ist eine imaginäre Grenze. Man bräuchte sensiblen Menschen gegenüber gar nicht in den Museen sozusagen diese Absperrungen oder diese Lichtschranken, dass die Alarmanlage leuchtet, heult, wenn man zu nah ans Kunstwerk herangetreten ist, sondern sensible Menschen würden sozusagen durch diese Aura selbst ferngehalten werden von diesen Werken. Das Ganze geht zurück auf eine Grenze, die ganz wesentlich ist und die, wo sozusagen diese Geschichte mit der Attraktivität vielleicht auf einer anderen Art und Weise deutlich wird, nämlich die Grenze zwischen dem Heiligen und dem Profanen. Sie wissen, dass frühere Kulturen bis hin zur christlichen Kultur heilige Orte kannten. Ja, und heilige Orte waren von der profanen Welt tatsächlich durch eine Grenze markiert. Diese Grenze war der Bezirk, der Tempelbezirk, der Kirchenbezirk, dann sozusagen das Gebäude selbst. Und wir alle, intuitiv zumindest, auch wenn wir jetzt nicht religiös erzogen worden sind, wir alle wissen, dass man sozusagen diese Grenze auch dadurch respektiert oder diese Grenze ihren Respekt erweist, indem man sich innerhalb dieses heiligen Bezirkes anders verhält als außerhalb. Dieses Wissen geht verloren, ich weiß schon, und deswegen müssen vor jeder Kirche mittlerweile stehen, bitte Handy ausschalten, fotografieren verboten, stören Sie nicht die Gläubigen im Gebet, was eigentlich traurig ist, dass man das sagen muss. Ja, aber es ist so. Aber tatsächlich ist das die alte Erinnerung, heilige Orte, heilige Bezirke sind von der profanen Welt abgegrenzt und in diesen heiligen Bezirken gelten andere Gesetze, bis hin zu der ja auch in der christlichen Tradition lange geübten Praxis, dass Kirchen auch sozusagen, weil sie eben Orte eigenen Rechts auch waren, Asylsuchenden Schutz boten. Also wer auf der Verfolgung vor Schächern, welcher Art auch immer es geschafft hatte, in eine Kirche zu kommen, war gleichsam geschützt. Denn die weltliche Gerichtsbarkeit endete am Kirchentor früher einmal. Ja. Heute ist auch diese Grenze durchlässig geworden. Und auch da könnte man diskutieren, ob das eine Durchlässigkeit ist, die nur Vorteile hat. Ja. dass man sich in der Kirche genauso benimmt wie in der Bar neben der Kirche oder im Gasthaus beim Kirchenwirt. Ja. Zwischen Kirchenwirt und Kirche sollte ein Unterschied sein. Und die Attraktivität ist natürlich genau dasjenige, was verbirgt sich ja, in diesem heiligen Bezirk. Ja. Was ist das Heilige? Was ist das für ein Geheimnis? Was ist das für ein Mysterium, das sich hier inkarniert? Was sind das für Wertigkeiten, die solch ein Raum, der abgeschieden ist von allen anderen Räumen um ihn herum, sozusagen beinhaltet, die ihn auszeichnen? Das heißt also, die Grenze ist auch meines Erachtens ein Indikator für Attraktivität auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich könnte man sagen, dort wo Grenzen uns tatsächlich schützen vor etwas, vor einer Gefahr, welcher Art auch immer, leiblichen Gefahr, seelischen Gefahr, politischen Gefahr, wo Grenzen schützen, ist die Attraktivität, man könnte auch sagen, so eine negative Attraktivität. Ja, es ist sozusagen die Grenzen, markieren auch oder stacheln auch so etwas an wie die Lust am Verbotenen, auch dann, wenn ich weiß, dass das Verbotene mir schaden wird. Es ist trotzdem. Ja, das Verbotene muss attraktiv sein, ja, sonst wäre es nicht verboten. Ja. Wir gehen nicht davon aus, dass Verbote in erster Linie sinnvoll uns schützen, sondern gehen wir davon aus, Verbote halten, also sozusagen Verbote verweigern uns etwas, was mir eigentlich zusteht. Ja. Was ein ganz komisches Denken ist, aber es ist typisch für die Moderne, die ja sozusagen im großen Stil auch Grenzen transzendieren musste und transzendiert hat, nicht aufgehoben hat. Ja. Man muss vielleicht auch hier unterscheiden zwischen Grenzen überschreiten. Wer eine Grenze überschreitet, akzeptiert er die Grenze. Er überschreitet sie nur. Ja. Zwischen Grenzen einreißen, das ist was anderes. Grenzen einreißen heißt, hier ist eine Grenze, die ich nicht akzeptiere, ich mache sie ungeschehen. Zwischen Grenzen verschieben, was wir sehr oft tun in sehr vielen Bereichen unseres Lebens, verschieben wir Grenzen. Denken Sie etwa, auch das spielt in einem Buch eine Rolle, die viel diskutierte Grenze zwischen Kunst und Wirklichkeit. Was ist ein Kunstwerk? Diese Grenze ist seit 100 Jahren ständig verschoben worden, sie ist nicht aufgehoben worden. Sie ist verschoben worden. Ist wieder was anderes. Oder Grenzen, die durchlässig werden. Ja, durchlässige Grenzen werden an sich als Grenzen akzeptiert. Man sagt, es ist ganz gut, das eine ist nicht das andere, was davor ist, ist nicht dasselbe, wie es dahinter ist. Aber es soll sozusagen ein reger, kleiner Grenzverkehr im wirklichen und metaphorischen Sinne jederzeit möglich sein. Man kann leicht die Seiten wechseln. Ja? Also auch das gehört zu einer Philosophie der Grenze, diesen unterschiedlichen Umgang mit Grenzen sozusagen zu akzeptieren bzw. zu erkennen.
Eine Frage schließt sich ja genau an das an, was Sie jetzt angesprochen haben. Erst haben Sie gesprochen von der Kunst
ja.
und der Religion
ja.
im heiligen Bezirk.
Ja.
Nun spannend wird es dann, wenn die beiden heiligen Bereiche oder auratischen Bereiche aufeinander prallen. Und das tun Sie zum Beispiel im österreichischen Gesetz, in der Verfassung, wenn es um die Freiheit der Kunst geht.
Richtig, ja.
Die Freiheit, die Religionsfreiheit, Würde, die sich also damit ausdrückt. Mhm. Jetzt haben wir gerade in den letzten Jahren im islamischen Bereich dieses Aufeinanderprallen, etwa der Satire oder des Kabarets oder der Malerei. Ja, ich denke an Mohammed,
ja. Ja.
Bomben, ja. Turban und so weiter, ja, mehrfach gehabt. Und wie verhält sich nun die Philosophie dazu? Das hätte mich mal sehr interessieren, ob Sie dazu auch Gedanken haben. Also wenn die beiden Bereiche, vielleicht sogar in diesem Buch drinnen, habe ich es noch nicht gelesen. Also wenn die so explizit aufeinander prallen, dass zum Beispiel ein miserabler amerikanischer Film ja, wieder mal Tote bewirkt, weil Fundamentalisten halt meinen, er zeigt ihre Würde, ihre religiöse Integrität und so weiter verletzt worden, weil ja sich immer die Frage stellt, warum Allah das dann nicht selbst richtet, oder? Und immer komische Anlagen braucht zum Morden. Aber ernsthaft gefragt, also da im österreichischen Gesetz allein zum Beispiel sehr schnell möglich, dass ein Künstler, wir haben es beim Haderer gesehen, ja, vor den Kadi kommen kann. In Griechenland wurde er sogar verurteilt, soweit ich weiß, weil er halt den Jesus als Kiffer dargestellt hat. Nur als Beispiel. Es ist also nicht auf dem islamischen Raum gestellt.
Ja, ja, ja.
Wie denken Sie, sollte man das handhaben? Beide sind hehre Bereiche,
richtig,
die
ja.
Bezirke
ja,
auf ihre
ja, Art und Weise. Ja, ja. Nein, das ist Das ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Frage, weil die Philosophie gibt es nicht, deswegen hat die Philosophie auch sozusagen keine Antwort drauf. Aber es gibt natürlich philosophische Überlegungen dazu. Vor allem, weil es sozusagen wirklich, wie Sie richtig sagen, um zwei Bereiche geht, die hohe Werte für uns sind. Auf der einen Seite die Religionsfreiheit und auf der anderen Seite die künstlerische Freiheit. Das sind zwei Freiheiten, die miteinander in Konflikt treten können. Und ich würde das mal sagen, das europäische Modell, diesen Konflikt zu lösen, war sozusagen die künstlerische Freiheit höher zu bewerten, in dem Sinne, dass es sich die künstlerische Freiheit entfalten kann oder entfalten darf, auch auf, sozusagen indem sie religiöse Inhalte, Bestände, welcher Art auch immer, sich zum Gegenstand einer ästhetischen Kritik macht. Aber sie darf natürlich eines nicht, sie darf nicht Gläubige an der Ausübung ihrer verbrieften Religionsfreiheit hindern. Ja? Man verwechselt das oft. Religionsfreiheit bedeutet ja nicht, dass ich geschützt bin vor blasphemischen Überlegungen anderer. Ja? Das ist nicht das Gleiche. Es gab es bei uns auch, den Gotteslästerungsparagrafen gab es sehr lange, ich weiß nicht, wann der in Österreich abgeschafft wurde. Im Mittelalter war der natürlich gang und gäbe. Blasphemie war verboten, das heißt, da ist die Grenze eng gezogen worden. Und das war ja nicht zuletzt auch eine, sozusagen eine Anstrengung gewesen, zum Teil eine heroische Anstrengung gewesen, der Kunst, der Literatur, der Philosophie, auch vor allem auch der Naturwissenschaft, natürlich sozusagen gegen diese Gotteslästerungs- und Blasphemie-Verbote anzukämpfen. Denn wenn ich ernsthaft sage, wenn jemand sich in seinem religiösen Gefühl beleidigt fühlt, ja, ist das schutzwürdiger als jede Freiheit der Kunst, als jede Freiheit der Wissenschaft, dann könnte, ich nehme jetzt ein Beispiel aus unserer Region, da spricht es sich einfacher als über andere, dann könnte zum Beispiel ein fundamentalistischer Katholik sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Die Evolutionstheorie beleidigt mein religiöses Gefühl, weil sie an diesen Schöpfungsakt Gottes zweifelt. Ja? Deshalb will ich, dass Biologie nicht mehr unterrichtet wird. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja? Das heißt also, er soll seine Religion ausüben dürfen. Er soll auch ruhig glauben dürfen, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat. Ja? Aber das ist sozusagen, das kann nicht dazu führen, dass andere etwas denken oder etwas forschen oder etwas produzieren, was, wenn er es direkt auf sich bezöge, für ihn eine Beleidigung darstellt. Aber er muss es ja nicht auf sich beziehen. Es hindert ihn auch nicht in der Ausübung seines Glaubens. Es hindert ihn nicht in der sozusagen in der Praxis seines religiösen Lebens. Wenn das in der Art und Weise geschieden werden muss, und ich glaube, es muss in dieser Art und Weise geschieden werden. Die Moderne zeichnet sich dadurch aus, dass man sozusagen strenge Grenzen zieht zwischen den Sphären, in denen diese unterschiedlichen Freiheiten gelten. Und wir leben jetzt in einer Zeit, nicht zuletzt durch die islamische Immigration, wo wir uns nicht mehr ganz genau klar sehen, wie diese Grenzen tatsächlich verlaufen. Und das geht ja auch so weit, dass ein deutscher Schriftsteller vor kurzem die Überlegung angestellt hat, ob nicht auch für den christlichen Bereich die Wiedereinführung eines Blasphemieverbotes ganz sinnvoll wäre. Dann wären eben solche Karikaturen wie von Haderer oder wie der jüngste Film von Ulrich Seidel oder wie eine ganze Kette von antireligiösen Schriften, Texten, Bildwerken, Filmen nicht mehr möglich. Ich denke, dass das keine gute Idee ist. Ich würde hier sozusagen die Grenze tatsächlich dort ziehen, wo auf der einen Seite die Freiheit der Kunst steht und auf der anderen Seite das Recht jedes Gläubigen, seine Religion zu leben. Und da gehört aber nicht dazu, andere in die Pflicht zu nehmen, das in ihren Lebens- und Denkkontexten so zu berücksichtigen, dass sie sich nichts mehr zu denken waren, dass sie nichts mehr zu denken waren, nichts mehr zu tun wagen, nur aus Angst heraus, es könnte irgendjemand beleidigt sein. Beleidigt sein ist überhaupt für mich eine höchst fragwürdige Kategorie. Ja? Und Gefühle verletzen ist für mich auch eine sehr fragwürdige Kategorie. Wir verletzen ständig die Gefühle anderer Menschen. Und ich kann nur sagen, nur weil mein Gefühl verletzt worden ist, nur weil es ein Gefühl ist, das verletzt ist, ist das sozusagen sankrosankt. Ja? Bei einem Philosophikum hat Jan-Philipp Rehmz mal einen Vortrag gehalten, das war eh das über die Religion, die Gretchenfrage, sagen, wie hältst du es mit der Religion, einen Vortrag gehalten, wo er prinzipiell in Frage gestellt hat, warum soll man religiöse Gefühle anders behandeln als andere Gefühle in einer modernen Gesellschaft. Ja? Es gibt viele Gefühle, die Menschen haben, und das könnte auch, was ich bin überzeugt, der Sozialist könnte sagen, allein die Existenz von Banken beleidigt mich, weil